SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Wer Permanent Record gelesen hat, die Autobiografie von Whistleblower Edward Snowden, hat dort erfahren, was 9/11 mit Edward Snowden gemacht hat. Er wurde zum Patrioten, meldete sich nach den Anschlägen freiwillig zum Dienst in der US-Army, saß aus Patriotismus, aus Pflichtgefühl, dem Terror die Stirn zu bieten bei der CIA, der NSA und der DIA. Um dann beim Lesen geheimer Dokumente zu begreifen, was da gerade in den USA geschieht, was 9/11 aus den USA macht, einen Überwachungsstaat. Snowden enthüllt im Jahr 2013 dann die massiven Überwachungs- und Spionagepraktiken der Geheimdienste, löst damit die NSA-Affäre aus. Da sich 9/11 morgen zum 20. Mal jährt, schauen wir genauer darauf, wie die Geheimdienste in den letzten 20 Jahren aufgerüstet haben. Charlotte Dietrich ist Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf nationale Sicherheit, arbeitet bei der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung zu den Themen digitale Grundrechte und Überwachung. Grüße Sie, Frau Dietrich.
Ja, guten Tag.
Wie sehr lässt sich denn der Eindruck, den Edward Snowden in seinem Buch beschrieben hat, bestätigen? Wie sehr hat 9/11 dem Überwachungsstaat Auftrieb gegeben?
Also das lässt sich schon durchaus bestätigen. Also es ist nicht eine Tendenz, die nur durch 9/11 entstanden ist. Also es gab auch viele technologische Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass sich Überwachung stark verstärkt hat in den letzten 20 Jahren. Und das hat tatsächlich auch schon vor 9/11 angefangen. Aber mit 9/11 hat es schon dahingehend einen Paradigmenwechsel gegeben, dass insbesondere eben in den USA eine neue Logik von Prävention eingeführt worden ist. Also es ging nicht nur darum, bestimmte Verbrechen aufzuklären, sondern schon Terrorismus zu erkennen, bevor er überhaupt entsteht.
Wie haben die Geheimdienste dann in den letzten 20 Jahren aufgerüstet? Sie haben die technologischen Möglichkeiten genannt.
Es hat vor allem Vorratsdatenspeicherung gegeben. Also die technologischen Möglichkeiten sind halt viel größer, als es noch irgendwie zu Zeiten des Kalten Krieges war, wo man, um jemanden zu überwachen, eigentlich noch eine Wohnung oben drüber mieten musste. Mittlerweile lässt sich durch Internetknotenpunkten massenweise Daten abzapfen. Es gibt natürlich auch Datenanalyseprogramme, die das jetzt viel schneller analysieren können, bevor dann überhaupt Analysten da drauf gucken. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass es eben durch die Vorratsdatenspeicherung, die vor allem in den USA da war, dass die Daten halt gespeichert wurden, und zwar von fast allen, ohne dass es wirklich einen direkten Verdachtsfall jetzt gab. Also das hat so ein bisschen die Unschuldsvermutung ausgehebelt.
Wenn ich einmal das Datensammeln aber verteidige, pro Datensammeln argumentiere, auf der anderen Seite muss es doch auch Beispiele geben für mehr Sicherheit, also dass konkrete Anschläge verhindert wurden durch mehr staatliches und privates Datensammeln.
Ja, also die Beweislage ist in dem Bereich ziemlich mau, leider. Also da müsste man wahrscheinlich direkt beim BKA und beim BND fragen. Und auch die sagen dann immer so, ja, wenn sie wissen, was wir wissen, dann hätten sie mit diesen ganzen Überwachungsprogrammen gar keine Probleme, weil wir können richtig viel verhindern. Es gibt allerdings sehr wenig publik gewordene Beispiele. Es gibt das Beispiel der Sauerland-Gruppe, wo ein Anschlag vereitelt wurde. Und es gibt aber im Gegenzug, vor allem aus den USA, durchaus Studien, die sagen, dass Überwachung gar nicht unbedingt effektiv ist oder vor allem nicht verhältnismäßig, also für die Anzahl der Grundrechtseingriffe und der Überwachung gar nicht so viele Terroristen dann im Endeffekt gefasst wurden.
Sie haben eben gesagt, 9/11 war ein Paradigmenwechsel, war allerdings nicht der Startpunkt für die extrem ausgeweitete Überwachung durch die Geheimdienste. Wie sehr spielen die Bürgerinnen und Bürger da eine Rolle? Die Digitalisierung unseres Alltags, dadurch, dass wir alle freiwillig unsere Daten an große Internetfirmen geben?
Also ich würde da nicht die Verantwortung so komplett bei den Bürgerinnen und Bürgern sehen. Das hat schon was mit Regulierung zu tun. Klar geben wir unsere Daten freiwillig, aber selbst wenn wir diese Daten nicht freiwillig geben würden, würden ja trotzdem über die geläufigen Internetleitungen gehen und könnten dann trotzdem unter bestimmten Bedingungen abgezapft werden.
Aber es gibt doch mittlerweile schon eine Gewöhnung an ein Gefühl permanenter Bedrohung, würde ich sagen. Dieses Gefühl, diese Gewöhnung sorgt doch dafür, dass wir den Ausgleich von Freiheit und Sicherheit als weniger wichtig erachten. Sorgt dafür, dass unsere Freiheiten leichter eingeschränkt werden können, oder?
Also da würde ich nicht ganz zustimmen. Also gerade in Deutschland würde ich da nicht unbedingt zustimmen, weil ich würde sagen, dass dieses Gefühl der permanenten Bedrohung hier sehr viel weniger präsent ist als in anderen Ländern. Also klar werden wir immer wieder daran erinnert, zum Beispiel auch an Flughäfen durch Sicherheitschecks. Aber von einem permanenten Bedrohungsgefühl würde ich zumindest jetzt nicht mehr sprechen. es bleibt schon rational. Also wir haben Gerichte, die sich das anschauen und die zum Beispiel auch das BND-Gesetz kippen, wenn das nicht verfassungskonform ist, wie das letztes Jahr passiert ist. Und es gibt auch genug zivilgesellschaftliche Akteure, aber auch Datenschutzbehörden, die das sehr genau beobachten.
Trotzdem ist Datenschutz nicht mehr das große politische Thema, auch nicht jetzt in diesem laufenden Bundestagswahlkampf. Woran liegt das? Wer besetzt den Datenschutz heute noch politisch?
Ich würde sagen, es liegt zum einen daran, dass es einfach sehr komplexe Themen sind. Also so Zugriffsrechte, Verarbeitungsprinzipien, das sind alles so Themen, wo man eine sehr hohe juristische und technische Expertise braucht. Es ist jetzt im Wahlkampf nicht so präsent, vermutlich auch aufgrund der Komplexität, aber es hat nicht an Bedeutung verloren. Also das kommt zum Beispiel auch gerade ja in Bezug auf Corona auf, so wann darf man den Impfstatus abfragen als Arbeitgeber zum Beispiel, auch bei der Corona-App. Ich würde auch nicht sagen, dass es den Menschen grundsätzlich egal ist. Also viel mehr Menschen benutzen mittlerweile verschlüsselte Messenger. Das ist schon vielen Leuten sehr wichtig. Und da reagiert ja auch die Wirtschaft drauf. Also es gibt immer mehr Angebote. Also gerade Zivilgesellschaft, Aufsichtsgremien, aber auch wirtschaftliche Akteure sind Akteure, die den Datenschutz immer noch sehr stark politisch besetzen, auch wenn es jetzt kein Wahlkampfthema so per se ist.
Auch wenn die Regierungsparteien es nicht tun. Das sagt die Politikwissenschaftlerin Charlotte Dietrich von der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung. Morgen jährt sich 9/11 zum 20. Mal und die Überwachung, das Datensammeln hat seit diesem dunklen Tag Fahrt aufgenommen zum Leidwesen von uns allen. Danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Dietrich.
Vielen Dank.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.